Dein inneres Gottesbild ist der wichtigste Faktor für deine Beziehung mit Gott. Und Jesus zeigt uns, wer Gott ist. Und deshalb wollen wir eintauchen in eine weitere Gottesvorstellung von Jesus. Und Jesus befindet sich in einer unangenehmen Situation. Und vielleicht kennst du die aus deinem Leben. Die Schriftgelehrten und die hohen Priester, die wollen Jesus zu Fall bringen. Und sie wollen ihm eine Falle stellen. Eine Falle, in die er sich selbst mit seinen eigenen Worten bringen soll. Und wie bei allen hinterhältigen Situationen fängt es erstmal an mit warmen Worten, mit Komplimenten. Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes wahrhaftig. Typisch, oder? Du bist so gut, du bist so clever, du bist so weise. Und dann fühlt man sich erstmal geschmeichelt. Aber dann kommt die hinterhältige Frage. Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Und die Frage hat es in sich. Sollen wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen? Das war einer der heißesten politischen Fragen zu der Zeit von Jesu im Nahen Osten. Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und es scheint so ein ganz normaler Tag zu sein. Du bist beim Frühstück, trinkst deinen Kaffee, hast dein Gipfel in der Hand und schlagst zittig auf. Und dort lest Leute vom anderen Ende der Welt, sind in die Schweiz gekommen und haben die Schweiz erobert. Ich weiß, es ist fast unmöglich, aber stell dir vor, es wäre so. Und dort steht jetzt auf einmal, sie verlangen von dir, dass du Steuern zahlst, dass du ihnen Geld gibst für das, dass sie dir dein Land geklaut haben. Was wäre eure Antwort? Also meine wäre relativ klar. Nein. Wenn Jesus die Frage mit Nein beantworten würde, dann würde es ziemlich schnell passieren, dass er verhaftet wird und entweder mit dem Tod bestraft wird oder als Sklave nach Rom geschickt wird. Weil wir können davon ausgehen, in dieser öffentlichen Diskussion waren auch Römer. Wenn er aber ja sagt, man soll die Steuern zahlen, dann verliert er das Volk, die Juden, weil die hassen diese Besatzermacht. Und die strengen Juden, die sagen, auf keinen Fall Steuern zahlen. Hey, wenn wir Steuern zahlen, dann zahlen wir unsere Unterdrücker. Wir zahlen dafür, dass sie uns unterdrücken. Sie unterdrücken uns mit unserem Geld. Also auf keinen Fall Steuern zahlen. Also wenn er ja sagt, man soll Steuern zahlen, dann verliert er dieses Volk, diese große Volksmenge, die es um sich schart immer wieder. Ihr seht also, Jesus steht in einer sehr heiklen Situation. Die Schriftgelehrten, die stellen diese Frage öffentlich und sehr direkt und jeder wird jetzt gleich hören, was Jesus antwortet. Die Falle ist bereit zuzuschnappen. Und Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Zeigt mir einen Silbergroschen. Und der Silbergroschen war die Münze, mit der er diese Steuer bezahlt hat. Zeigt mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Und der Fokus hier in dieser Gegenfrage liegt auf dem Bild. Und das hat bei den Juden damals sofort was ausgelöst. Und sie sagten, des Kaisers. Der Kaiser hat also eine Münze machen lassen, wo er ein Bild von sich selbst graviert hat. Und auf dieser Münze stand Tiberius Caesar, Sohn des göttlichen Augustus. Und Jesus richtet den Fokus von den Steuern auf diese Münze, weil für die Juden damals war diese Münze eine Beleidigung, weil diese Münze symbolisierte die Herrschaft von dem Kaiser und sie symbolisierte den Anspruch auf seine Göttlichkeit. Und genau das war das Problem. Das war das Problem für die Juden damals. Deshalb wollten sie keine Münze mit so einem Bild von dem Kaiser drauf, mit dieser Aufschrift haben, weil es für sie ein Götzenbild war. Also sie haben diese Münzen, die ganz streng gläubigen Juden haben diese Münzen nicht besitzen wollen und schon gar nicht anschauen und damit was machen wollen. Weil das für sie ein Götzenbild war und dessen Verstoß war gegen das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt. Also diese Münze war eine Beleidigung für die Juden und für die Lehrer von der Tora. Und Jesus legt den Fokus auf dieses Bild, auf diese Münze. Und dann antwortet er Folgendes. Mit dieser Frage legt er den Fokus rüber und er antwortet dann, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er sagt, hey, schau dir doch die Münze an, da ist das Bild vom Kaiser drauf, also dann gib sie doch dem Kaiser, es gehört ihm, gib sie ihm. Und ich sehe in dieser Szene, wie das Grinsen von den Schriftgelehrten kommt und sie sehen, ja, jetzt hat Jesus fällt genau in diese Falle. Er tritt da jetzt rein in diese Falle. Er schlägt sich auf die Seite von den Römern. Das werden die, das Volk, das werden die ihm nie verzeihen. Und Jesus spricht weiter. Und ich sehe, wie dieses Lächeln bei den Schriftgelehrten sofort wieder weggeht. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gottes ist. Gib Gott, was Gott ist. Ja, was gehört denn Gott? Also, wenn die Münze, wo das Bild vom Kaiser drauf ist, dem Kaiser gehört, dann ist doch jetzt die Frage, hey, wo ist Gottes Bild zu finden? Wo ist Gottes Bild drauf? Ich gehe ganz an den Anfang der Bibel. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Lasst uns ein Bild machen, das uns gleich sei. Wo finden wir das Bild Gottes? Der Mensch ist das Abbild Gottes. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Der Mensch hat das Bild Gottes. Und es ist so ein zentraler Gedanke in der Bibel, dass ein Kapitel später die Bibel wie nochmal auf diese Szene reinzoomt und diese Szene nochmal genauer anschaut. Manche sprechen vom zweiten Schöpfungsbericht, aber ich glaube, das ist einfach nochmal näher rangezoomt. Und dort steht Folgendes. Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde und formte daraus den Menschen. Und wenn ich mir das vorstelle, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der nimmt den Staub, er kniet sich hin, nimmt den Staub der Erde und formt daraus den Menschen. Und diese Wörter, die da benutzt sind, das sind Wörter aus der Sprache vom Töpfern. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wird zum Handwerker und formt uns Menschen. Wenn es zum Menschen kommt, der wird es ganz nah, da wird es eine ganz intime, nahe Beziehung. Und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Er formt ihn und er hält ihn, wie eine Mutter ein Kind auf ihren Arm hält. Und er bläst den Odem ins Gesicht von diesem Menschen. Und der Mensch macht seine Augen auf und das Erste, was er sieht, ist das Angesicht seines Schöpfers. Und in dem Moment beginnt eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott möchte eine intime, persönliche Beziehung mit dem Menschen haben. Und in diesem Moment beginnt die. Eine Beziehung, wo nicht einseitig sein soll, eine Beziehung von Geben und Nehmen. Gott schafft den Menschen auf Augenhöhe. Und er will eine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Eine Beziehung, in der es Geben und Nehmen gibt. Und das wird sehr, sehr sichtbar gleich. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel. Und er brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nannte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und ich will dein theologisches Konzept heute nicht zu stark ins Wackeln bringen. Aber wenn wir das lesen hier, dann hört sich das doch so an, als würde sich Gott von dem Menschen überraschen lassen. Dieses Wort sähe könnte man aus dem Hebräischen auch mit entdecken übersetzen. Dass er entdecke, wie er sie nannte. Stellt euch das vor, da kommt ein Känguru vorbei. Und Gott, wow, was wird Adam jetzt sagen? Wie wird er das nennen? Und Adam sagt, Känguru. Und Gott, wow, oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, das ist so riesig, das Tier. Jetzt bin ich gespannt, wie er mich gleich überraschen wird, mit was für einem Namen. Und Adam sagt, Elefant. Gott möchte eine Beziehung, wo Geben und Nehmen beinhaltet. Gott möchte sich überraschen lassen und hat eine Sehnsucht danach, sich überraschen zu lassen. Gott wartet auf die Antwort des Menschen. Und diese Antwort von diesem Menschen, die hat Wert. So werden die Tiere heißen. Und Jesus sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Also was ist Gott? Was gehört Gott? Wir sind das Abbild Gottes. Wir sind das Ebenbild Gottes. Hey, alles, was für Adam zählt, das zählt auch für dich. Gott hat dir seinen Lebensodem eingehaucht. Und ab dem Zeitpunkt will Gott mit dir eine Beziehung haben. Mit dir. Eine Beziehung, wo eine dynamische Beziehung ist. Eine Beziehung von Geben und Nehmen und Gott schaut vielleicht runter und denkt, oh Simi, was machst du jetzt? Wow, in neuen Jugendgottesdienst willst du anfangen mit den Jugendlichen. Wow, das überrascht mich, aber finde ich mega gut. Oder Raul, was machst du denn jetzt? Aha, wow, das ist ja super, was du gerade machst. Und Gott will sich überraschen lassen von dem, was du tust. Und er will sich beschenken lassen von dem, was du tust. Hey, alles, was für Adam zählt, zählt auch für dich. Gott wartet auf deine Antwort. Du hast was, wo für Gott von Wert ist. Verstehst du? Dein Leben, so wie du es lebst, ist nicht egal. Du hast was, was von Wert ist für Gott. Ja, wenn du an Jesus glaubst, dann kommst du zu Gott. Aber es ist auch entscheidend, wie du dein Leben hier und jetzt lebst. Weil du hast was für Gott von Wert ist. Gott möchte sich von dir beschenken lassen. Und ich habe einfach mal so ein Riesengeschenk mitgebracht dafür. Gott will sich von dir beschenken lassen. Und du hast was, was für Gott von Wert ist. Aber jetzt ist die Frage, hey, was hat denn eigentlich Wert bei Gott? Was ist denn wertvoll und was ist nicht wertvoll? Jedes Jahr, wenn ich mir überlege, was schenke ich meiner Frau zum Geburtstag, stelle ich mir genau die Frage, was hat denn Wert und was nicht? Weil ich will meine Frau mit was Wertvollem überraschen, weil ich sie liebe. Nicht, weil ich mir irgendwas, eine Gegenleistung oder sowas erwünsche von ihr, sondern einfach aus Liebe heraus. Und da frage ich mich, was hat Wert bei ihr? Und bei den Männern ist es einfach, weißt du, die Männer, die sagen, ja, ich wünsche mir eine Bohrmaschine und dann kriegst du eine Bohrmaschine. Aber bei den Frauen ist es nicht immer so leicht, zumindest aus der Männersicht. Also frage ich mich, was hat Wert? Und einen Monat vor ihrem Geburtstag laufe ich dann durch die Läden und ich schaue mir die Dinge an und überlege mir, was könnte wertvoll sein für meine Frau? Was hätte Wert für sie? Und ich komme dann relativ schnell zu dem Punkt, dass ich merke, oh, eigentlich haben wir alles Lebensnotwendige. Und wenn sie irgendwas will, dann kann sie sich das auch kaufen von unserem Geld. Also das ist auf jeden Fall nicht das, was wertvoll für sie ist. Und dann realisiere ich, hey, ich muss genauer hinhören. Ich muss entdecken, was hat für sie Wert und was nicht. Und irgendwie ist doch das Gleiche mit Gott. Ich möchte Gott was Wertvolles geben. Ich möchte Gott mit etwas Wertvollem überraschen. Aber Gott hat alles und der hat wirklich alles. Also was hat Wert für ihn? Und ich möchte ihn mit was Wertvollem überraschen. Nicht, weil ich einen Lohn im Himmel haben möchte oder weil ich mir erhoffe, dass dann mein Leben auf der Erde besser ist, sondern aus Liebe heraus will ich ihn mit was Wertvollem überraschen. Aber was hat Wert? Hey, hast du auch den Wunsch in dir, Gott mit etwas Wertvollem zu überraschen? Hast du auch diesen Wunsch? Dann ist doch die Frage, was hat Wert? Und Jesus wird diese Frage auch gestellt. Gerade 2, 3 Begegnungen später, wieder die Schriftgelehrten ganz direkt und sie fragen Jesus, hey, was ist das höchste Gebot? Mit anderen Worten, was ist das Wertvollste für Gott? Und Jesus antwortet schnell und es sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot, das andere aber sei dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott ist auf der Suche. Gott ist auf der Suche nach dem Menschen. Gott ist auf der Suche nach der Liebe des Menschen. Gott ist auf der Suche nach deiner Liebe. Jesus bringt es auf den Punkt. Das Wertvollste für Gott ist deine Liebe. Gott möchte, dass du ihm eine Liebesantwort gibst. Versteht das sehr? Nicht deine guten Taten, nicht dein Mitarbeiten hier in der Gemeinde, nicht dein Geld. Das ist alles wichtig, aber das Wertvollste ist für Gott deine Liebesantwort. Deine Liebe ist das Wichtigste für Gott. Und Gott, der sehnt sich danach. Unterschätzt nicht, wie sehr sich Gott nach deiner Liebe sehnt. Gott will immer wieder überrascht werden von deiner Liebe. Er sehnt sich danach. Er hat eine Sehnsucht in sich nach deiner Liebe. Du hast was von Wert ist für Gott. Und er sehnt sich danach. Lieben heißt sozusagen eine exzentrische Position beziehen, aus sich herausgehen, sein Zentrum, sein Lebenssinn außerhalb seiner selbst in Gott finden. Gott sehnt sich nach deiner Liebe. Überrasch ihn immer wieder mit deiner Liebe. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ein junges Paar. Sie waren befreundet. Und der junge Mann kriegt die Nachricht von seiner Arbeit, er muss ein Jahr lang ins Ausland gehen. Und die junge Frau ist am Boden zerstört. Oh, wie machen wir das? Wie schaffen wir das? Und geh lieber nicht. Und der junge Mann sagt, ich werde jeden Tag schreiben. Jeden Tag. Und es tröstet die junge Frau. Und der junge Mann nimmt ganz viele Postkarten mit. Und er geht ins Ausland und am ersten Tag holt er die Postkarte raus, schreibt, hallo Schatz, ich liebe dich, ich vermisse dich jetzt schon. Und schickt sie ab. Und am zweiten Tag, ähnliches Spiel. Und tatsächlich hält er es durch, das ganze Jahr eine Postkarte zu schicken. Und am letzten Tag schreibt er die letzte Postkarte, schickt sie ab, packt seine Sachen und fliegt nach Hause. Und zu Hause geht er in den Blumenladen, kauft noch rote Rose und fährt zu dem Haus seiner Freundin. Und er klingelt. Und die Mutter von der Freundin macht die Tür auf. Und als sie ihn sieht, bekommt sie einen Schreck. Und der junge Mann sagt, hey, wo ist denn meine Freundin? Ich will sie besuchen. Und die Mutter sagt, weißt du es nicht? Also, meine Tochter, die hat vor 4 Wochen geheiratet. Und der junge Mann ist total verzweifelt und er sagt, was, ich habe ihr doch jeden Tag geschrieben. Mit wem ist sie denn jetzt zusammen? Und die Mutter antwortet ihr und sagt, mit dem Postboten. Und die Geschichte bringt es auf den Punkt, was wichtig ist. Es braucht diese Begegnung. Diese Begegnung muss gelebt werden. Zentral wichtig ist diese Begegnung. Man kann noch so viel lesen von irgendjemand, aber wichtig wird diese Begegnung. Und ich habe eine Frage an euch. Hey, wo begegnest du Gott? Wo begegnest du Gott in deinem Alltag? Wo ist dein Ort, wo du Gott begegnest und ihm eine Liebesantwort gibst? Wo ist dein Ort? Es ist wichtig, dass du diese Beziehung lebst. Und wisst ihr, ich liebe Schaukelstühle. Und dieser Schaukelstuhl steht bei uns zu Hause in der Stube. Und dieser Schaukelstuhl, das ist mein Ort. Da setze ich mich rein. Meistens am Abend oder besser gesagt in der Nacht, wenn der ganze Trubel in unserem Haus ganz ruhig, wenn der weg ist, dieser Trubel. Und dann ist das mein Ort, wo ich Jesus eine Liebesantwort gebe. Ist einer meiner Arten, eine Liebesantwort Jesus zu geben. Und manchmal sitze ich in diesem Stuhl ganz still. Und manchmal sitze ich in dem Stuhl voller Freude und manchmal sogar singend und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu laut singe, dass nicht alle aufwachen. Aber manchmal sitze ich in diesem Stuhl auch voller Trauer und manchmal sitze ich in diesem Stuhl auch wütend. Aber dann riskiere ich es immer wieder, mich auf diese Liebe von Gott einzulassen und ich gebe Gott eine Liebesantwort. Manchmal mit Singen, manchmal mit Bibel lesen, manchmal einfach so, dass ich es ihm sage. Aber ich wage immer wieder, Gott mit meiner Liebe zu überraschen. Und dort sitze ich und will mich auch von seiner Liebe überraschen lassen. Das ist mein Ort, das ist mein Ort, wo ich Gott eine Liebesantwort gebe. Hey, und ich will dir heute Morgen sagen, hey, schnapp dir einen Stuhl zu Hause und lass ihn zu deinem Ort werden. Es muss ein richtig schöner, bequemer sein. Und setz dich dort rein und gib Gott immer wieder dort deine Liebesantwort. Und vielleicht ist dein Stuhl auch nicht zu Hause, vielleicht ist er im Auto, ein Autositz und du fährst während dem Autofahren und hörst Lobpreis oder so und gibst dort deine Liebesantwort. Oder ist bei Burger King oder so. Egal wo er ist, aber such dir einen Ort. Such dir einen Ort, wo du Gott begegnen kannst. Vielleicht ist es auch kein Stuhl. Vielleicht ist es ein Spaziergang in der Natur. Vielleicht ist es, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist und spazieren gehst. Vielleicht trinkst du auch einfach einen Kaffee mit Gott. Aber such dir einen Ort, wo du Gott begegnen kannst. Und Jesus macht es uns vor und er sagt, hey, wir sind ganz frei, Gott menschlich zu lieben. Mit den Worten, mit den Gesten, mit den Taten, die uns entsprechen. Such dir einen Ort, wo du Gott menschlich lieben kannst. Wo du mit deinen Worten, mit deinen Gesten, mit deinen Taten ihn zurücklieben kannst. Such dir diesen Ort. Der wichtigste Faktor für deine Beziehung zu Gott ist dein inneres Gottesbild. Und Jesus zeigt uns auf, heute in dieser Geschichte, was seine Gottesvorstellung ist, dass Gott auf der Suche ist nach Wert. Gott ist auf der Suche nach Wert aus deinem Leben. Und du hast etwas, was Wert bei Gott hat. Und jetzt überrasch ihn damit. Überrasch ihn jeden Tag neu damit.